Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die schlimmste Wirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat einen Namen: Corona. Wochenlang war fast alles geschlossen, was nicht unmittelbar systemrelevant war und der direkten Versorgung der Menschen dient. Die Bewegungsfreiheit drastisch eingeschränkt, Auslandsreisen kaum noch möglich. Solche und ähnliche Beschränkungen galten oder gelten in unterschiedlicher Form fast überall auf der Welt. Eine Therapie mit Nebenwirkungen, Firmen brechen zusammen, die Arbeitslosigkeit schnellt in die Höhe. Aber auch der CO2-Ausstoß sinkt kräftig, so deutlich wie engagierte Klimaschützer das nie zu träumen gewagt hatten. Völlig überraschend schafft Deutschland vermutlich sein Klimaziel für 2020, nur leider unter Umständen, die sich niemand gewünscht hatte. Rettet Corona das Klima? Wir wollen heute darüber streiten, welche Rolle der Klimaschutz beim Wiederinganginbringen der Wirtschaft haben sollte. Diskutieren wollen wir mit Holger Lösch, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, und mit Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW, der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. 130 Milliarden Euro sollen ausgegeben werden, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Können und sollen beide Herausforderungen gleichzeitig bewältigt werden, also Ausweg aus Corona und Klimaschutz? Zunächst dazu Stimmen aus unserem Programm von Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest vom IFO-Institut und dem Bremer Finanzwissenschaftler Rudolf Hickel sowie von Jörg Hofmann, dem Vorsitzenden der IG Metall. Sie bewerten das Konjunkturpaket der Bundesregierung.
Ja, die Maßnahmen fallen zum Teil ökologisch aus, aber es hätte durchaus mehr sein können. Es fehlt der ökologische Wumms. Es ist eher ein ökonomischer Wumms.
Ich halte es in der Tat für besser, wenn man Konsum stimulieren will, dass man es wirklich breit tut. So wie jetzt mit der Umsatzsteuersenkung, sich da speziell auf die Autoindustrie zu konzentrieren, das halte ich nicht für sinnvoll.
Das ist sicherlich der richtige Schritt, vor allem wenn man ihn misst an der Tatsache, dass endlich dieser Unsinn einer normalen Kaufprämie für hochmoderne Verbrennungsmotoren damit gekippt worden ist.
Wer gar meinte, man könnte auch Anforderungen an das Thema Klimaschutz und Emissionsarmut stellen, ist auch mit dieser Lösung leider nicht bedient. Also es ist ein bisschen ein Pyrrhussieg all derer, die sich gewehrt haben, mit einer Umweltprämie eine konstruktive Lösung für die Automobilbranche zu besprechen.
Soweit die Stimmen aus unserem Programm. Herr Professor Quaschning, fangen wir mit Ihnen an. Ist Corona eine Chance für den Klimaschutz? Und wenn ja, nutzt die Bundesregierung sie?
Eine Chance auf alle Fälle. Also wir sehen ja, dass sich viele Verhaltensmuster jetzt gezwungenermaßen auch ändern. Also das, was wir im Prinzip auch angemahnt haben, dass wir zum Beispiel im Mobilitätsbereich andere Muster brauchen, zum Beispiel viel mehr Videokonferenzen statt Flüge, dass wir aufs Fahrrad umsteigen müssen, das findet ja momentan gezwungenermaßen statt und davon wird auch nach Corona einiges auch bleiben. Aber das ist auch eine der wenigen Sachen. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass ja der Nahverkehr leidet, Busse und Bahnen stehen still. Das heißt, wir haben also sowohl als auch. Das heißt, wir haben eine Chance, dass wir einfach sehen, es geht anders, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Chance auch nutzen. Und wir haben jetzt gerade bei dem Konjunkturpaket auch wieder alte Stimmen gesehen für die Förderung von Diesel- und Benzinautos, die einfach wieder versuchen, das Rad rückwärts zu drehen. Und wenn wir jetzt den Neustart sozusagen machen und die Uhr nochmal 5 Jahre zurückstellen, dann haben wir überhaupt gar keine Chance mehr, irgendwelche Klimaschutzziele einzuhalten.
Herr Lösch, wie sehen Sie das? Wie radikal sollen wir jetzt umsteuern?
Ja, zunächst mal muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen diesen akuten Auswirkungen, die natürlich auch zu einer CO2-Reduktion im Moment, einer deutlichen auch führen. Ich glaube, darüber kann sich niemand freuen, weil die Bedingungen, unter denen das zustande kommt, die bezahlen wir wirtschaftlich und auch gesellschaftlich sehr teuer. Ich glaube, dass wir mit Sicherheit einen Teil von Anstößen mitnehmen werden, die auch positiv wirken. Das Thema Videokonferenzen, also die Frage, die sich momentan jeder stellt, wo muss ich wirklich physisch dabei sein? Da gibt es eine Menge Punkte, die nur in physischer Präsenz gut gehen. Alles, was so ein bisschen in die Strategie geht oder auch in den Aufbau von positiven Vertrauensbeziehungen zwischen Gesprächspartnern. Das wird sicher Auswirkungen haben auch auf die Reisetätigkeit, insbesondere die inländische, aber auch die internationale. An der Stelle wird einiges passieren. Da wird auch einiges bleiben. Sicher nicht alles, aber das ist sicher ja mit der heutigen Technologie ein echter Booster gewesen für das Thema Online-Kommunikation auch. Bei der Mobilität hat Herr Quaschnik ja schon gesagt, das ist sehr zweischneidig. Ich höre mehr von Menschen, die aufs Auto umsteigen, weil ihnen die Bahn zu gefährlich ist. Es gibt sicher auch Leute, die jetzt mehr mit dem Fahrrad fahren. Aber ich glaube, grundsätzlich muss ja das Ziel sein, dass die Menschen wieder an ihre Arbeitsplätze irgendwann gehen, um eben entsprechend auch wieder zu einem normalen Wertschöpfungs- und Wachstumsniveau zu kommen. Also hier, glaube ich, werden wir eher keine ganz dauerhaften Entwicklungen haben, was den öffentlichen Nahverkehr beziehungsweise das Pendeln oder den Weg zum Arbeitsplatz betrifft. Also eine sehr gemischte Bilanz. Allerdings das, was jetzt hier passiert, das ist absolut nicht nachhaltig im Sinne von den strukturellen Veränderungen, die wir eigentlich brauchen, sondern es ist das Ergebnis von einer sehr brutalen Vollbremsung mit erheblichen ökonomischen Folgen, die wir noch lange teuer bezahlen werden.
Bleiben wir zunächst mal beim Konjunkturpaket der Bundesregierung. Da waren ja allgemein Anreize für den Autokauf auch bei Verbrennern erwartet worden. Das ist jetzt nicht gekommen. Es gibt Autokaufanreize für Elektroautos und Investitionen in Verkehrsmittel. Ist das das richtige Signal oder was müsste passieren?
Naja, also als das richtige Signal wäre, dass wir endlich mal einen Weg aufzeigen, wie wir hier in Deutschland überhaupt klimaneutral werden können. Wir haben ja einen Ausbau von erneuerbaren Energien, von Solar- und Windenergie, die momentan so langsam laufen, dass wir gut 100 Jahre für die Energiewende brauchen. Und ich hätte mir ein Signal gewünscht, dass wir sagen, okay, wir überdenken das Ganze, jetzt versuchen wir einfach mal den Ausbau der erneuerbaren Energien aufzudrehen. Da würden wir dann auch Hunderttausende von neuen zukunftsfähigen Arbeitsplätzen schaffen. Diesen Weg ist man nicht gegangen. Man kleckert da so ein bisschen, man dreht an der EEG-Umlage, das hilft aber dem Ausbau überhaupt nichts. Und natürlich auch an den Elektroautos. Kann man machen. Die Verkehrswende wird aber natürlich anders aussehen. Also Ziel ist es ja jetzt nicht, alle Diesel- und Benzinautos durch Elektroautos zu ersetzen. Das funktioniert weltweit gar nicht. Wenn wir den gleichen Automobilisierungsgrad wie in Deutschland auf die ganze Welt umlegen wollten, dann würde die Zahl der Autos, die wir dafür produzieren müssen, sämtliche Rohstoffgrenzen und auch Klimagrenzen sprengen. Das heißt, es ist ganz klar, wir müssen in Deutschland die Zahl der Autos halbieren und den öffentlichen Nahverkehr weiter voranbringen. Da gibt es zwar ein bisschen Geld jetzt für den öffentlichen Nahverkehr, aber das gleicht ja bestenfalls die Verluste aus. Also, dass wir da jetzt irgendwie einen Wechsel in den Verkehrssystemen sehen, das sehe ich im Klimapaket nicht oder im Konjunkturpaket jetzt nicht. Klimapaket war das auch nicht enthalten. Ja, und für die Elektroautos ist es gut, die brauchen wir auch. Die Autos, die dann in vielleicht 10 oder 15 Jahren noch unterwegs sein dürfen für den Klimaschutz, müssen ausschließlich Elektroautos sein. Deswegen ist es gut, wenn man da vorankommt, aber ja, mit einer Kaufprämie alleine geht es nicht. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur hakt, weil da das Verkehrsministerium wieder nicht dahinterherkommt. Und wenn die ganzen anderen Randbedingungen nicht stimmen in Deutschland, dann helfen auch da 2.000, 3.000 Euro zusätzlich für ein Elektroauto.
Herr Quaschnik, setzt alles auf Klimaschutz? Ist das die richtige Priorität, Herr Lösch?
Naja, aus Sicht von jemandem, der sich auch mit der Frage beschäftigen muss, wie all diese Dinge passieren können, ist es natürlich, sage ich mal, aus der Sicht von Herrn Quaschnik aus seiner Perspektive eine sehr klare Positionierung. Ich würde schon die Frage stellen, wie kriegen wir das alles so hin, dass wir auch Themen wie Beschäftigung, Wertschöpfung, auch Wohlstand, wenn man so will, noch mit berücksichtigen kann. Das ist das, was uns immer umtreibt. Und das macht auch für die Industrie die Diskussion ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich all diese Technologien, die notwendig wären, und es sind weitaus mehr Technologien als jetzt nur Elektroautos. Es ist ja der ganze Komplex Industrieproduktion und all diese Dinge, die wollen wir gerne behalten. Da wollen wir auch gerne weiter in der Welt ganz vorne mitmischen. Aber irgendwo muss es ja auch finanziert werden. Wir haben ja vor 2 Jahren diese große Klimapfade-Studie gemacht, wo wir erstmals aus der Gesamtindustriesicht das Thema Klimaschutz rauf und runter dekliniert haben. Und eine der traurigen Erkenntnisse ist, dass in unserem heutigen System sich eben von all den notwendigen Investitionen nur ungefähr ein Fünftel heute schon rentiert. Im Gebäudebereich ist das so. Und diese Gaps, also wie kommen wir dazu, dass wir diese Investitionen für alle, die es machen müssen, wie machen wir das für die so, dass sie auch bereit sind, das durchzuführen? Und eben ohne eine Disruption, die, sage ich mal, die Wirtschaftskraft von Ländern oder ganzen Regionen zum Abbruch bringt. Das ist die große Herausforderung, die wir haben. Deswegen würde ich natürlich immer versuchen, wie wir die Balance hinkriegen. Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Wie schaffen wir es, dass die Technologien kommen, dass sie auch für Investoren interessant sind? Und das ist die Diskussion, die mich betrifft. Aber wenn ich es natürlich sagen wir, von einer sehr strikten 1,5-Grad-Perspektive betrachte, dann kann natürlich gar nichts genug sein.
Herr Quafning, muss man es von der strikten 1,5-Grad-Perspektive betrachten oder wirkt man damit Wirtschaft und Wohlstand ab und es geht uns am Ende so schlecht wie mit dauernder Corona-Beschränkung?
Naja, wir müssen das Ganze, wie gesagt, längerfristig sehen. Die 1,5-Grad-Perspektive ist ja nicht irgendeine Spinnerei von irgendwelchen Wissenschaftlern, sondern das sind ganz klare Aussagen von den Klimaberichten. Und wir wissen, wenn wir die 1,5 Grad deutlich überschreiten, dass wir wirklich in Kipppunkte reinlaufen, die für diesen Planeten dramatisch sein werden. Wir haben Sorge, dass die Nahrungsmittelversorgung irgendwann zusammenbricht, dass Bereiche der Erde so heiß werden, dass wir da gar nicht mehr wohnen können. Also dann brauchen wir auch nicht über Absatzmärkte für deutsche Industrieprodukte mehr zu diskutieren, wenn es einfach nur noch um das Überleben auf diesem Planeten geht. Und deswegen müssen wir ganz klar den Klimaschutz wirklich in den Fokus setzen. Wir können uns noch 10 oder 15 oder 20 goldene Jahre jetzt irgendwo mit dem Business as usual irgendwie machen. So schnell wird die Klimakrise nicht kommen, aber für unsere Kinder oder die nächsten Generationen wird es dann einfach keine deutsche Wirtschaft mehr geben und deswegen ist das Aussitzen oder das lange Zögern oder diese langen Zeiträume, die man jetzt braucht, das ist einfach fatal auch für die kommenden Generationen und auch für die deutsche Wirtschaft. Also in 10 oder 20 Jahren wird sich das ganz, ganz bitter rächen und deswegen müssen wir jetzt einfach massiv diesen Weg gehen. Geld ist die eine Rolle, aber die Politik kann natürlich auch die Rahmenbedingungen festsetzen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz klar die Regeln so setzen, dass wir nicht falsche alte Produkte mehr zusätzlich auf den Markt bringen und dass die Produkte dann auch neu aufgestellt werden. Und natürlich wird es auch Disruptionen geben. Das heißt, es gibt einfach Unternehmen, die heute die falschen Produkte haben. Also was weiß ich, zum Beispiel ein Ölförderunternehmen. Ja, wie will ich jetzt irgendwo, wenn ich jetzt Ölbohreinrichtungen dann produziere und auf dem Weltmarkt verkaufe, die in 20 Jahren noch entsprechend absetzen, wenn ich gar kein Erdöl mehr fördern kann. Natürlich wird es da Veränderungen geben. Die werden auch brachial in einigen Bereichen der Wirtschaft sein. Dafür gibt es aber auch Chancen in anderen Bereichen. Wie gesagt, wir haben ausgerechnet, allein im Bereich der Photovoltaik bräuchten wir etwa 150.000 zusätzliche Arbeitskräfte, um überhaupt so viel Solarenergie in Deutschland errichten zu können, wie wir für den Klimaschutz bräuchten. Und diese Chancen sind natürlich auch für die deutsche Wirtschaft da, wenn man dann die wirklich zukunftsfähigen Felder, also die erneuerbaren Energien, Energiewende, smarte Technologien, wenn man die voranbringt, dann werden sich da neue Felder eröffnen für ganz neue Player und Unternehmen. Und wir sehen auch zum Beispiel Tesla mittlerweile, ein Unternehmen, was es vor 12, 13 Jahren noch gar keine Rolle auf dem Weltmarkt gespielt hat, ist dabei jetzt die großen Unternehmen hier in Deutschland unter Druck zu setzen. Und das kommt alles aus dem Ausland. Und wir müssen gucken, dass wir in Deutschland genau in diese neuen Gebiete, in diese neuen Innovationsgebiete reinstoßen. Und das fehlt mir momentan absolut in Deutschland.
Rettet Corona das Klima, ist der Titel dieser Ausgabe der Streitkultur. Gerade hat Professor Volker Quaschning von der Hochschule HTW in Berlin seine Vision dargestellt. Holger Lösch vom Bundesverband der Industrie, das ist Ihnen vermutlich viel zu radikal. Wie ginge es denn auch weniger radikal, ohne das 1,5-Grad-Ziel allzu sehr zu reißen?
Also zunächst mal das 1,5-Grad-Ziel, und da ist man sich ja auch in der internationalen Klimapolitik-Szene völlig klar, wird man ohnehin nicht mit ausschließlichen Reduktionsmaßnahmen erreichen, sondern hier kommt ja noch eine sehr, sehr viel größere Herausforderung auf uns zu, nämlich wie wir negative Emissionen darstellen können. Also das heißt, der Entzug von CO2 aus der Atmosphäre. Ich glaube, niemand ist ernsthaft davon überzeugt, dass wir mit einer kompletten Reduktion der heutigen Emissionen ausschließlich in eine Carbon Neutral World kommen werden. Das sagt auch die EU nicht, das sagen IPCC nicht. Das ist auch klar. So, das Zweite ist, also ich glaube, da trennt uns gar nicht viel. Also meine Vision von dem künftigen Modernisierungspfad ist natürlich auch eine Vision, die keine fossilen Brennstoffe mehr berücksichtigt. Aber das Problem, das wir an dieser Stelle immer haben, ist natürlich, dass wir eine laufende Maschine haben und eine laufende Maschine, die natürlich für unsere Gemeinwesen sehr wesentliche Rollen erfüllt, nämlich sie geben Beschäftigung, sie geben Einkommen und all diese Dinge. Und deswegen haben wir natürlich die häufig, sage ich mal, auch in der Debatte ein bisschen undankbare Rolle zu sagen, okay, das ist schon die richtige Perspektive, aber lasst uns bitte doch mal überlegen, wie wir das so machen, auch, und ich will noch mal ein anderes Problem einführen, in einer weltweit sehr unterschiedlich ambitionierten Wettbewerbssituation mit den anderen G20-Staaten, die eben alle nicht so ganz toll ambitioniert unterwegs sind wie wir in den letzten Jahren, eher noch ein bisschen weniger. So, wie wollen wir damit umgehen? Und damit haben wir natürlich im Vergleich zu jemandem, der mit allem Recht und mit aller Berechtigung auch die Klimaziele einfordert, der da ein bisschen kompromissloser vorgehen kann und auch formulieren kann. Und das zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die große gesellschaftliche Debatte, die wir seit vielen Jahren führen und die wir immer wieder weiterführen müssen. Wir wünschen uns halt manchmal ein bisschen ein Verständnis dafür, dass man nicht einfach einen Schalter umlegen kann, sondern am Ende des Tages brauchen wir sehr, sehr viel zusätzliche Investitionen, um auf diesem Pfaden voranzukommen. Und da hakt es momentan an vielen Stellen. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, weil die Erneuerbaren, also da würden wir uns ja überhaupt gar nicht unterscheiden, Herr Quaschnik, das fordern wir seit Jahr und Tag. Man kann als Politik nicht sagen, wir wollen carbon neutral werden, und dann deckelt man den Ausbau der Erneuerbaren. Also die Erneuerbaren und in der Perspektive das Thema CO2-neutrale Moleküle, die Kombination wird am Ende uns überhaupt in die Nähe der Ziele führen. Und wenn man diese Dinge nicht gleichermaßen stark anreizt, dann finde ich, ist es auch schwierig, an anderen Tagen vollmundig Carbon Neutrality als Ziel zu verkünden.
Brauchen wir noch Wachstum oder lehrt uns Corona Genügsamkeit?
Ist eine sehr, sehr spannende Frage. Zumindest mal reflektieren wir jetzt auch bei Corona, was uns wichtig ist oder was uns nicht wichtig ist. Also die Welt, wie wir hatten, also shoppen, 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 und damit wird man ja auch nicht unbedingt glücklicher. Das ist ja jetzt auch solche Studien, dass also im Sozialbereich, wenn man also ein Haushaltsnettoeinkommen hat, was also eine gewisse Größe erreicht, dann kann ich doppelt so viel verdienen, ich werde nicht glücklicher. Und der Stress nimmt entsprechend zu. Das heißt, die Frage ist schon ganz gut, ob wir dann anfangen, auch neue Prioritäten mal zu überdenken. Für die Wirtschaft ist es natürlich irgendwie immer sehr gut, wenn wir ein gewisses Wachstum haben, aber wir haben natürlich einen endlichen Planeten. Das heißt, die Anzahl der Rohstoffe sind begrenzt, die Ressourcen sind begrenzt, und wir werden hier auf diesem Planeten auf Dauer kein unendliches Wachstum hinbekommen. Das ist genauso eine exponentielle Kurve mit dem Wachstum, Zinseszinsrechnung wie bei dem Coronavirus. Das heißt, irgendwann crasht dann auch dieses System, und deswegen müssen wir sehr wohl sehen, dass wir einfach natürlich den Wohlstand, den wir natürlich auch haben wollen und so wie wir es erhalten wollen, keiner will zurück zur Steinzeit, aber ist die Frage, brauche ich immer mehr kurzlebige Wegwerfprodukte oder schafft man es wieder hin zu alten, zu anderen Produkten, zu einer Gesellschaft, die zum Beispiel auch wieder Produkte repariert und nicht einfach wegwirft? Also da können wir, denke ich mal, relativ viel verändern und vielleicht auch wirklich das Reflektieren, was wir jetzt in einigen Bereichen der Corona-Krise auch haben, nutzen.
Herr Löff, die Industrie setzt trotz Corona nach wie vor auf Wachstum. Können wir uns das leisten?
Ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo rein quantitatives Wachstum, glaube ich, kann nicht die reine Richtschnur sein. Aber gleichwohl, das sehen wir jetzt auch an dem, was momentan passiert. Dieses Paket, das jetzt da geschnürt wurde, substituiert ja quasi ungefähr ein 2%iges Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, auch aus Sicht der Bundesregierung, die ja sicher keiner, also sagen wir, sich sehr auch für das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit engagiert, ist klar, dass der so große Ausfälle von Wachstum zu gesellschaftlichen und auch materiellen Disruptionen führen. Aber ich würde gern nochmal das aufnehmen, was Herr Quaschnik sagte. Ich sagte gerade, rein quantitatives Wachstum, also immer mehr vom selben, das kann natürlich für eine aufgeklärte Gesellschaft langfristig keine Zielsetzung sein. Und ich denke, da sind wir in Deutschland auch schon ein Stück weit weggekommen. Also ich würde sehr viel mehr auch diesen Gedanken der Kreislaufwirtschaft betrachten, weil Kreislaufwirtschaft ist etwas, was, und da bin ich jetzt wieder mal sehr eigennützig, das ist etwas, was eigentlich eine deutsche hochtechnisierte Industrie sehr gut beherrschen kann. Das heißt, wir führen die Rohstoffe, die wir benötigen, um die Produkte, die wir brauchen oder wollen, ich sage jetzt mal bewusst beides, zu produzieren, die führen wir so weit wie möglich im Kreislauf. Das gelingt heute bei vielen Themen. Also Stahl hat eine irre hohe Recyclingquote, Aluminium, glaube ich, fast 100%, Glas, auch Papier. Das klingt an vielen Stellen so, aber da müssen wir natürlich noch sehr viel weiter gehen. Und dasselbe gilt übrigens auch für Kohlenstoffkreisläufe, also für CO2-Kreisläufe. Das ist ja das, was insbesondere in der Stahlindustrie momentan überdacht wird, Systeme wie Carbon to Chem, wo man also quasi CO2, der in Produktionsprozessen entsteht, im Kreislauf führt und damit wieder andere Dinge macht. Also da gibt es eine Menge technologische Ansätze. Und also ich glaube, nochmal, das wir eine drastische Modernisierung brauchen. Ich glaube, das ist der Industrie schon in aller Regel immanent. Ich will jetzt durchaus nicht das zu 100% so sagen, da mag es auch andere Beispiele geben. Aber es braucht natürlich immer eine Art von Entwicklung. Und manche Technologien brauchen da ein bisschen länger. Andere haben wir gut zur Verfügung, insbesondere im Gebäudebereich könnten wir echt problemlos loslegen. Da wundert es einen schon, wie lange wir uns mit so geringen Sanierungsraten wie 1% zufrieden geben, obwohl wir trotzdem eine Menge Geld da auf die Förderung schmeißen. Also da muss dringend was passieren, da haben wir überhaupt kein technologisches Problem. Stahl mit Wasserstoff ist eine andere Geschichte, daran muss man wirklich dramatisch arbeiten, um das auf Scale zu bringen.
Herr Korfinen, können Sie sich dem anschließen? Ist das ein Weg, mehr Recycling, um die Klimawende zu schaffen, oder ist das nur ein kleiner Schritt?
Ja, definitiv brauchen wir die Kreislaufwirtschaft. Also wir müssen ja auch dann noch die ärmeren Länder mit ins Boot holen. Die wollen sich ja auch entwickeln. Das heißt, die werden auch dann einen höheren Wohlstand haben. Wenn die auch nur annähernd in unseren Bereich kommen, dann werden wir einfach in Probleme reinlaufen, dass die Rohstoffe gar nicht verfügbar sind oder gar nicht reichen. Und wenn wir dann immer noch alles wegwerfen, also dann, wie soll das Elektroauto in 20 Jahren fahren, wenn das ganze Lithium, was wir da bis dahin mit großen Umweltschäden aus der Natur geholt haben, dann in der Müllkippe landet? Also natürlich brauchen wir eine komplette Recyclingwirtschaft, das ist klar. Und wir sehen allerdings auch, wie schwer sich Deutschland tut, Beispiel Plastik. Nicht? Also wir sammeln mit einem riesen Aufwand dann im gelben Sack das Plastik. Das wird zu größeren Teilen ins Ausland verschifft und dort irgendwo auf Müllkippen oder im Meer entsorgt. Das heißt also, dieses Recycling, was man als Versprechen gibt, das muss man dann auch ernst meinen und die Regeln dann auch so setzen, dass auch wirklich das Material hier im Land und auch wirklich zu guten Bedingungen dann auch verarbeitet wird. Dann ist das sicherlich ein sehr, sehr guter und wichtiger Weg. Natürlich bei der Stahlherstellung hat man die Wasserstoffproblematik, die muss man angehen. In anderen Bereichen muss man dann einfach auch schauen, dass man wirklich raus aus den fossilen Energieträgern geht. Gebäudebereich hatten Sie ja auch schon angesprochen. Also da ist für mich unverständlich, warum man in Deutschland weiter noch auf die Öl- und Gasheizung setzt. Also andere Länder wie Dänemark, dort dürfen Sie in neuen Gebäuden keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen. Und Deutschland hat ja gar kein Öl und Gas. Das heißt, wir bauen ein Heizungssystem ein, wo schon vorgeprogrammiert ist, dass wir auch fossile Rohstoffe, die Klimaschäden machen, noch importieren müssen aus fragwürdigen Ländern. Und deswegen wären solche Regeln, dass man einfach der Industrie auch ganz klar vorgibt, in 2 Jahren ist Schluss mit der alten Technologie, entwickelt bis dahin was Neues und dann werden ausschließlich neue Systeme, die klimaneutral eingebaut wird, dann gibt es natürlich einfach mal einen disruptiven Schritt, weil die Installateure, die sich darauf eingestellt haben, Ölheizung einzubauen, haben dann natürlich ein Problem und müssen sich umrüsten. Wir haben sowieso ein massives Umschulungsproblem. Wir haben sehr viele Leute, die das Falsche können. Wir haben Leute, die können Braunkohlebagger fahren. Wir haben Leute, die können einen Ölwechsel machen, brauche ich beim Elektroauto nicht mehr, oder Ölheizung einbauen. Und diese Leute, die müssen wir alle mitnehmen in diese neue Welt. Und deswegen brauchen wir jetzt einfach auch ein massives Umschulungsprogramm und ganz klare Signale, dass es in 5 oder 5 Jahren spätestens Schluss ist mit diesen alten Technologien. Und das könnte natürlich auch wirklich einen neuen Aufbruch in der ganzen Industrie und auch in der ganzen Wirtschaftslandschaft in Deutschland hervorrufen.
Wir sind schon so gut wie am Ende dieser Streitkultur. Deshalb gerne an Sie beide nochmal die Frage zunächst, Herr Lösch. Was haben Sie von Ihrem Gegenüber, von dem Professor Quaschning, jetzt gelernt? Wo sagen Sie, ja, da hat er recht?
Ja, ich glaube, für mich hat das Gespräch nochmal bestätigt, dass es, sagen wir mal, in der grundsätzlichen langfristigen Perspektive da wenige Unterschiede gibt. Ich habe nochmal verstanden, sagen wir, wie wichtig das auch, sagen wir, Menschen wie Herrn Quaschnik, auch der Klimabewegung ist, sehr schnell zu Erfolgen zu kommen. Und ich wollte einfach nur für mich nochmal klar machen, dass das aus der Perspektive derjenigen, die solche Dinge auch entwickeln müssen, die gleichzeitig Unternehmen auf diese Pfade bringen müssen, es manchmal halt einfach ein bisschen schwieriger ist, sag mal, die ganz große, radikale, schumpetersche Disruption auch zu akzeptieren.
Und Herr Quaschning, was haben Sie von Herrn Löff gelernt, der das Ganze eher etwas praktischer sieht?
Naja, ich habe gelernt, dass wir deutlich weiter sind in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Ich bin ja zu Zeiten auch in der Forschung groß geworden, wo man uns nur belächelt hat und die deutsche Industrie immer gesagt hat, naja, Klimaneutralität in Deutschland, das geht ja gar nicht. Also das heißt, davon sind wir jetzt mittlerweile weit entfernt. Das heißt, wir haben immerhin schon mal die gleichen Ziele im Auge, nur unterscheiden uns vom Tempo. Das ist ja schon mal ein großer Schritt, weil vorher sind wir in 2 unterschiedliche Richtungen gelaufen. So, nun müssen wir uns praktisch als Partner mal einhaken und versuchen, wirklich in das gleiche Tempo zu gehen. Ich glaube, wir aus der Forschung und aus der Umweltbewegung können dann ein bisschen schieben. Und ich glaube, ich traue auch der deutschen Industrie viel, viel mehr zu, dass wir eigentlich viel schneller Klimaneutralität erreichen können. Wichtig ist allerdings dafür, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt, dass man nicht erst wieder alte Zöpfe entwickelt und die dann vorzeitig verschrotten muss. Damit vernichten wir ja wahnsinnig viel Kapital. Aber insofern sehe ich, dass sich in den letzten 2-3 Jahren in Deutschland sehr, sehr viel verändert hat. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass wir eine gute Chance haben, auch, sag ich mal, die Karre hier noch aus dem Dreck zu ziehen.
Herzlichen Dank für den konstruktiven Streit an Holger Lösch vom Bundesverband der Deutschen Industrie und Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hier im Deutschlandfunk folgt gleich Kultur heute. Und für Ihr Interesse an der Streitkultur bedankt sich Georg Ehring.